Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Wolfgang Held und das ist der Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Vielen Dank, dass du hier dabei bist. Vermutlich liegen dir diese furchtbaren Kriege, die wir jeden Tag in Bildern erfahren, genauso auf der Seele wie mir. Der russische Krieg in der Ukraine, der Terror jetzt in Israel. Es scheint unfassbar, dass im 21. Jahrhundert wir in solche Gewalt gegeneinander verstrickt sind. Zuletzt war es übrigens 1970, dass so viele Menschen durch Waffengewalt gestorben sind wie in letztem Jahr und diesem Jahr. Und wenn nicht gleichzeitig es solch eine Fähigkeit zum Frieden unter uns gäbe, ich solch ein Können, solch ein Vermögen, gerade in der jüngeren Generation von Friedensfähigkeit erleben würde, ich glaube, ich würde verzweifeln. Und an diese Friedenskraft, diese Friedenssehnsucht, an die möchte ich anschließen, wenn ich nun über Rudolf Steiners sozialethisches Motto spreche. Und einleiten möchte ich es mit der vorletzten Shell-Jugendstudie. Als tausende Jugendliche gefragt wurden, was ist dir im Leben wichtig? Was zählt für dich? Und dann waren es die Begriffe Freundschaft, Partnerschaft, Familie. Familie, Freundschaft und Partnerschaft. Das war im Ranking dann ganz oben. Es lohnt sich also zu fragen, wie werden die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben und tätig sind, freundschaftlicher, familiärer und partnerschaftlicher? Wo uns das gelingt, da wird das Team, die Arbeitsgemeinschaft, in der du tätig bist, zum Schlüssel für deine eigene Entwicklung. Da gilt dann Martin Bubers Satz, wir werden am Du zum Ich. Doch nicht nur Martin Buber haben wir dann im Boot, sondern auch Rudolf Steiner. Denn er hat vor gut 100 Jahren sein Motto der Sozialethik formuliert und das klingt erstaunlich ähnlich wie dieser Dreischritt, dass das Soziale familiärer, partnerschaftlicher und freundschaftlicher werden sollte. Steigen wir ein. Ein Freund von mir fühlte sich in seiner Arbeit einmal so erschöpft, dass er eine Auszeit nahm und sich eine Therapie verordnete. Und dort bat ihn nun seine Therapeutin, einmal dieses Timeout, diese Auszeit dafür zu nutzen, all die Menschen, die er in seinem Leben kennengelernt hat, die er mit Namen, mit Aussehen und Stimme erinnert, zu sammeln. Ja, und dann hat er mir erzählt, dass er das gemacht hat, dass das beinahe eine Woche Zeit brauchte, bis er so all die Begegnungen seines Lebens mit all den Menschen sich vor die Seele gerückt hat, die er mit Gesicht und Namen und Stimme in sich trägt. Und so fing er an, eine soziale Landkarte zu malen. All die Menschen, denen er begegnet ist, in einem Bild zu versammeln. Und er erzählte mir, dass es dann innerhalb einer Woche doch über 1000 gewesen seien, die er so ohne Hilfsmittel innerlich fassen konnte. Und klar, er fing erst mal in seiner Kindheit an. Da sind es wenige Menschen, da ist es die Familie, Verwandtschaft, die Nachbarn. Und davon ging er dann weiter. In der Schulzeit werden es immer mehr. Da sind es die Klassenkameraden, Kameradinnen. Und so, Kreis um Kreis, stieg diese periphere Seite seines Ichs. Er hatte ein sehr großes Blatt Papier dafür genommen, auf dem all diese Namen Platz hatten. Und ich dachte, es ist doch verrückt. Da muss man erst mal in eine Erschöpfung kommen, um solch eine Entdeckungsreise zu unternehmen. Eine Entdeckungsreise zur peripheren Seite unserer Persönlichkeit. Rudolf Steiner hat vor gut 100 Jahren, 1920, in ein Buch seiner Mitarbeiterin Edith Marion hereingeschrieben, vorne als Widmung, was er als Motto der Sozialethik versteht. Also als eine Art Grundgesetz des menschlichen Miteinanders. Und das lautet so: Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Spruch von Rudolf Steiner ziemlich wörtlich zu nehmen. Dann heißt es nämlich hier, und das ist ja etwas, von dem ich meine, das ist eigentlich eine Sache unseres 21. Jahrhunderts erst, ist, dass die Gemeinschaft für sich gar nicht existiert. Es gibt gar keine Familie, kein Kollegium, sondern erst wenn ich in mir all die Menschen versammle, die dazugehören, entsteht die Gemeinschaft. Dann bildet sie sich. Es gibt sie nicht von vornherein. Das ist ja die alte Konstruktion, das alte soziale Bild. Da ist eine Gemeinschaft und der haben wir uns irgendwie anzugleichen. Da müssen wir reinfinden. Und jetzt hier die ganz neue Wendung. Nein, die Gemeinschaft entsteht in deiner Seele. Und dann ist da noch ein Wort, was, finde ich, sich lohnt, genau zu beachten, wenn Rudolf Steiner sagt, die ganze Gemeinschaft. Wir sollten niemanden vergessen. Es macht einen Unterschied, ob man da nur einige der Gruppe sich vor die Seele rückt oder alle. Ja, das erinnert mich an einen Satz des Anthroposophen Jürgen Smith, der von seiner anthroposophischen Arbeit in Jerna einmal erzählte. Ich glaube, das war aus seiner Jugend, also so jüngeren Studienzeit, 60er, 70er Jahre. Jerna liegt in Schweden bei Stockholm. Und da sagte er, da hätte es einen in der Gruppe gegeben, der sei ein bisschen begriffsstutzig gewesen, sei nie ganz mitgekommen, als man da so gemeinsam philosophisch, anthroposophisch studierte. Und der ganze Glanz, der Segen der Gruppe sei aber dadurch entstanden, dass man diesen einen immer mit im Boot hatte. Es geht um die ganze Gemeinschaft. Wer das auch mal eindrucksvoll beschrieben hat, war der finnische Kultusminister. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich erinnere mich nur an dieses interessante Votum. Da wurde er oder sie gefragt, wie es denn kam, dass Finnland so gut bei der PISA-Studie, dieser Studie über den Bildungsstandard der Schülerinnen und Schüler, so gut abgeschnitten hätte. Und dann sagte er, ja, wir Finnen, wir sind so wenige, ich denke, es sind ja so 4-5 Millionen Finnen, die es gibt. Wir können auf niemanden verzichten. Wir können auf niemanden verzichten. Wir brauchen alle. Eigentlich sind mir Konditionalsätze nicht sympathisch. Wenn es also heißt, nur dann, wenn. In der Mathematik oder in der Physik passt das natürlich immer. Nur wenn eine Zahl gerade ist, ist sie durch zwei teilbar. Aber im Sozialen finde ich es immer etwas schwierig. Dann wird es so absolut. Hier ist es aber ein wenig anders, denke ich, denn hier ist die Rede davon, dass zwei Dinge gleichermaßen gelten sollten. Es sollte also eine Balance sein, ein Gleichgewicht, dass in jedem einzelnen Menschen die ganze Gemeinschaft präsent ist und umgekehrt in der Gemeinschaft jeder Einzelne lebt. Und zwar mit seiner, ihrer Kraft. Und wer, was ist die Gemeinschaft? Ja, das ist deine Lebensgemeinschaft. Jetzt nicht die Partnerschaft, sondern all die Menschen, die mit deinem Leben zu tun haben. Wenn die in der eigenen Seele ihren Platz finden. Nicht nur im Unbewussten, sondern wenn wir uns diese Mühe machen, wie mein Freund, sie ins Bewusstsein zu nehmen. Rudolf Steiner gibt jetzt hier einen Hinweis, der ein bisschen schwer verdaulich ist. Er sagt, man solle doch einmal so auf das eigene Leben schauen, dass all das, was dir im Leben gelungen ist, du anderen Menschen zuschreibst, die dir begegnet sind, du ihnen verdankst. Und alles, was dir misslingt, dass du dir da sagst, ja, da bin ich selbst schuld. Das habe ich mir selbst zu verantworten. Das mag ja tatsächlich manchmal anders sein, dass jemand uns wirklich Steine in den Weg gelegt hat. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir so einen Schlüssel haben, um aus der Opferhaltung rauszukommen, wo wir allzu leicht anderen die Schuld geben, wenn uns etwas misslingt. Ja, und darüber möchte ich gern mit dir jetzt sprechen, wie uns das gelingt, wie eine menschliche Gemeinschaft schön wird. Und dazu möchte ich einen kleinen historischen Bogen machen, wie menschliche Gemeinschaften, Sozialgemeinschaften denn ja im letzten Jahrhundert beschaffen waren und wie sich das heute so dramatisch ändert, wie ein neuer Zauber über uns kommt, möchte ich sagen, wie menschliche Gemeinschaften sich selbst bilden und was in ihnen möglich ist. Ja, wir können heute so zusammenleben, dass wir mit und an den anderen Menschen in unserem Umkreis unsere Identität bilden, uns selber finden. Ich könnte es kurz fassen, es ist der Wechsel vom Sie zum Du. Natürlich ist die eigentliche Baustelle unserer Persönlichkeit in uns selbst. Liegt es an dir, ob du dich entwickelst, und an mir, ob ich mich entwickle. Und zugleich sind es ja die Menschen um uns herum, die uns dabei inspirieren, ermutigen, die uns auf den nächsten Schritt hinweisen. Und das gehört gerade zur neuen Gemeinschaft. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir, ich drücke es mal etwas pathetisch aus, an der Morgenröte einer neuen Gemeinschaftsbildung stehen. Jetzt widersprichst du mir vielleicht und sagst, es ist doch genau das Gegenteil. Die Gemeinschaften zerfallen, ob in Amerika bei der anstehenden Wahl oder hier in Europa. Sobald eine Krise auftritt, polarisieren sich die Lager und sprechen nicht miteinander. Wie kannst du da von einer neuen Gemeinschaft sprechen? Das ist natürlich völlig richtig und gehört wohl doch zum Bedrückendsten unserer Zeit, diese Sprachlosigkeit oder diese Wut aufeinander. Ich glaube, das ist das Widersprüchliche unserer Zeit, dass beides gleichzeitig da ist. Da, wo sich die Gemeinschaft nicht bildet, wo die Schere weiter auf und auf geht und die Gegensätze sich nicht begegnen können, und zugleich, dass Gemeinschaften sichtbar werden, denen das gelingt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Schattenwürfe, die da sichtbar sind, wo dieses Gespräch nicht gelingt, wo die Schere weiter auf und auf geht, Ausdruck davon sind, von einer Sehnsucht nach dieser neuen Gemeinschaft, von der ich jetzt mit dir sprechen will. Und das betrifft die zweite Hälfte von Rudolf Steiners sozialem Motto. In der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft. Die Gemeinschaft kümmert sich um den Einzelnen, die Einzelne. Das ist eine so radikale Umwendung, dass es sich lohnt, einen Dreischritt noch davor zu nehmen, wie sich unser Zusammenleben, unsere Gemeinschaftsbildung in den letzten, ja ungefähr 40 Jahren entwickelt hat. Da ist zuerst einmal die klassische oder die alte Gemeinschaft. Eine Gruppe übt eine solche Kraft auf ihre Mitglieder aus, dass jeder das Gefühl hat, ich muss mich etwas angleichen, um dazuzugehören, um in der Gemeinschaft zu sein. Die habe ich in meinem Studium vor gut 30 Jahren erlebt und sie gibt es natürlich heute noch an ganz vielen Stellen. Das ist die Gemeinschaft, die dir sagt, ein wenig wie du zu sein hast, wie die Ordnung läuft, wie die Gefühle sind, die man gemeinsam teilt. Die Gemeinschaft bestimmt ein wenig das Ich der Persönlichkeit. Und ich nehme es mal im Bild der Wohngemeinschaft. Das Entscheidende spielt sich in der Küche ab, dort, wo man zusammenkommt. Man zieht sich vielleicht manchmal zurück in sein eigenes Zimmer, aber die Musik spielt im Gemeinschaftsraum in der Küche. So wertvoll dieses Miteinander ist und in einer immer komplexer werdenden Welt dir und mir eine Heimat schenkt, es hat doch seinen Preis. Ein Preis, dass wir spüren, die Gemeinschaft fordert von uns, dass wir mitschwingen. Da geschieht eine gewisse Normierung. Das war die Gemeinschaft in den 80er Jahren. Und dabei spiegelt sich vielleicht auch, dass in diesem Jahrzehnt ja die Familienkutsche das Auto wurde. Davor war es der Kompaktwagen, der Golf. Und jetzt war der Renault Espace das modernste Fahrzeug eigentlich. Man ist als Gemeinschaft unterwegs. Die Gemeinschaft macht uns stark. Ja, und auch die anthroposophischen Gemeinschaften hatten sehr deutliche Erkennungszeichen. Von der Roggenkamp-Schrift über die Baskenmütze oder Birkenstockschuhe, all das kam in den 80er Jahren und prägte die Gemeinschaft. Das ist heute schwer vorstellbar, aber Zugehörigkeit spielte eine große Rolle. Ja, und wir könnten jetzt hier viele Kulturerscheinungen nehmen, die dann mit den 90er Jahren aufkamen. Das Internet kommt, die Mauer fällt zwischen Ost und West, die Welt wird global und zugleich zu einem Dorf. Und interessant, im Straßenverkehr prägt jetzt ein anderes Auto den Lifestyle. Der Roadster, das Cabrio, mit dem man höchstens zu zweit unterwegs sein kann. Ja, und ich beichte hier gerne, dass ich damals mit einem Studienfreund gerne so einen roten Flitzer manchmal geliehen habe von einer Autovermietung, um zu einer Veranstaltung oder sogar zu Vorträgen zu fahren. In dieser Zeit kommt ja ein ganz neues Wort auf, die Ich-AG. Jeder ist sein eigener Unternehmer, seine eigene Unternehmerin. Und verrückt finde ich, dass es Steuerrechtler waren, die diesen Begriff sich ausgedacht haben, der dann aber in die Kultur ziemlich eingeschlagen hat und irgendwie zum Bild dieser Jahre wurde, Ende 90er. Dass jeder Einzelne zählt und weniger das Team. Im Bild der WG, nicht mehr die Küche ist der Ort des Geschehens, sondern dein eigenes Zimmer, da wo du mit dir alleine bist. Ja, und der dritte Schritt, die neue Gemeinschaft, die gehört wohl unserem neuen Jahrhundert an. Und ich finde es interessant, dass genau im Jahr 2000 ein Film in den Kinos lief, der diese neue Gemeinschaft, obwohl der Film eigentlich nur von einem einzelnen Menschen handelt, doch die neue Gemeinschaft feiert. Cast Away als Symptom. Tom Hanks spielt hier einen FedEx-Manager, den es bei einem Flugzeugabsturz auf eine einsame Insel verschlägt, wo er jetzt ganz alleine zurechtkommen muss und dann doch alles riskiert, um wieder in die menschliche Gemeinschaft zu kommen, um wieder bei seinen Mitmenschen zu sein. Weil er tief in sich weiß, nur das lässt ihn menschlich werden. Wir werden am Du zum Ich, wie es der Philosoph Martin Buber, wie es kürzer wohl nicht geht, sagt. In diesem neuen Miteinander geht es immer weniger darum, sich selbst zu behaupten, durchzusetzen, sondern doch vor allem darum, sich zu erfahren, sich zu entwickeln. Deshalb ist auch das Wort Selbsterfahrung ein bisschen trügerisch. Das würde ja bedeuten, mich gibt es schon. Aber es gehört zur neuen Zeit, würde ich sagen, dass wir entdecken, mich gibt es noch gar nicht ganz. Pablo Neruda, der südamerikanische Schriftsteller, sagt es so, schreibt es so in seiner Autobiografie: Ich kam auf die Welt, um geboren zu werden. Ja, wir selbst bringen uns zur Geburt. Wir gebären uns. Und dafür sind die Menschen um uns sehr oft die Hebamme. Es ist solch ein zauberhafter Wandel, der sich da vollzieht, meine ich. In der alten Gemeinschaft, da schauen doch alle, ob du dich einfügst in die Gemeinschaft. Um es einmal ganz positiv auszudrücken, da unterstützen die Menschen um dich, um mich, uns darin, unsere Eigenarten, unseren Schatten eher zu verbergen, als ihn zu zeigen. Wie anders ist es heute in neuen Gemeinschaften? Da sind die Menschen um dich herum doch interessiert, deine Eigenart, ja sogar deinen Schatten zu befreien, dass das Licht darin zum Vorschein kommt. Das ist gemeint, würde ich sagen, wenn Rudolf Steiner sagt, und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft. Denn diese Kraft hängt mit unseren Eigenarten, mit unserem Schatten zusammen. Es sind Gemeinschaften, es sind Formen der Zusammenarbeit, wo das Besondere nicht mehr nivelliert wird, wie in früheren Zeiten, sondern gerade es darum geht, es zu entfalten, zum Vorschein zu bringen. Die alte Gemeinschaft wird stark, indem alle sich etwas angleichen. Die neue Gemeinschaft wird stark, wenn alle ihre Verschiedenheit, ihre Unterschiedlichkeit gerade zur Entfaltung bringen. Wir, die wir um dich stehen, sind somit mitverantwortlich dafür, dass deine Besonderheit, deine Einzigartigkeit sich entfalten kann, sich zeigt, du dich zeigst. So würde ich dann Martin Buber steigern, wenn er sagt, das Ich wird am Du zum Ich, das Ich wird am Wir zum Ich. Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft. Das ist der Ruf an dich, dass all die Menschen um dich herum in deinem Innern zu einer Gemeinschaft werden können. Dass in dir das Wir lebt. Und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft. Das ist der Ruf an uns, dass wir, die wir um dich stehen, dass wir nicht müde werden, dich darin zu unterstützen, dein ureigenes, dein einzigartiges, was nur du und niemand anders so in die Welt tragen kann, hervorzubringen. Der Einzelseelekraft, diese Kraft, die sitzt eben, davon bin ich tief überzeugt, gerade dort, wo wir im besten Sinne eigenartig sind. Gemeinschaften, ob in Familie, Beruf oder sonst wo, sind dann schön, wenn sie die Eigenarten ihrer einzelnen Mitglieder, deine Eigenarten, nicht nur dulden, so als Notwendigkeit akzeptieren, der ist halt so, sondern mit offenen Armen willkommen heißen, sich dafür interessieren und engagieren. Und dabei gut wissen, dass dieses Ureigene von dir in dem versteckt, was wir sonst den Schatten nennen. Wo wir uns so für das ganz Besondere, was du, was ich, was jeder Einzelne zu geben hat, engagieren, da wächst die Vielfalt unter uns. Da ist es doch mit unserer Seele nicht anders als mit dem Leben. Vom Leben wissen wir, dass ein artenreicher Wald, eine Wiese mit Blumen, Kräutern und allem drum und dran, doch in ihrer Artenvielfalt viel schöner, lebenskräftiger, resilienter und vitaler ist, als wenn da nur eine Grassorte ist oder nur, wie ich sie im Schwarzwald kenne, nur Fichten oder Tannen stehen. Und so wie im Leben die Artenvielfalt das Leben stark und reich und widerstandsfähig macht, ist es in der Seele genauso. Eine Gemeinschaft, in der das Eigentliche, das Eigene all ihrer Mitglieder sich entfalten kann, ist gesünder, stärker und widerstandskräftiger. Lass uns also Gemeinschaften bauen. Lass uns Teams, Kreise, Gruppen, Cliquen oder wie immer wir es nennen wollen, von Menschengemeinschaften jeden Tag neu pflegen, in denen wir uns alle für die Eigenarten, das so Besondere eines jedes Einzelnen, interessieren und engagieren. Und dabei vor dem Schatten, den wir alle in unserer Seele tragen, der uns menschlich und liebenswert macht, nicht Halt machen, sondern vielmehr helfen, das Licht in ihm zu befreien. Ich danke dir für dein Interesse. Alles Gute.
Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald.